HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Nach 10 Jahren ist Schluss für Schwarz-Grün in Hessen. Denn CDU-Ministerpräsident Rhein schickt die Grünen in die Opposition. CDU und Grüne gehen also politisch getrennte Wege, denn am Freitag hat die Wahlsiegerin CDU angekündigt, mit der SPD Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Damit geht auch eine politische Ära zu Ende. 10 Jahre schwarz-grüne Regierung. Auf die blickt Ariane Focke für uns zurück, mit Fokus auf die grünen Verlierer.
2013 haben die Grünen zusammen mit der CDU Geschichte geschrieben und das erste schwarz-grüne Bündnis in einem Flächenland möglich gemacht.
Vielleicht war es ein historischer Moment, ich habe mich in dem Moment nicht so gefühlt,
sagte Tarek Al-Wazir von den Grünen trocken nach den Verhandlungen. Volker Bouffier von der CDU hat damals an diesem völlig neuen Bündnis mitgeschmiedet.
Statt Parolen und fester alter Positionen dürfen wir erwarten, dass wir voneinander Neues, Kreatives im Umgang erleben und auch Neues vielleicht lernen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es gelingt.
Am Ende gelang es. 10 Jahre lang hat Schwarz-Grün in Hessen gehalten. Das Wort geräuschlos wurde in dieser Zeit wohl am häufigsten im Zusammenhang genannt.
Ich weiß, dass manchmal schon Witze darüber gemacht werden, wann streiten die sich endlich. Aber ich glaube, der Streit in der Politik ist kein Selbstzweck.
Doch das ist nun Geschichte. Nach 10 Jahren kehrt die CDU den Grünen den Rücken und entscheidet sich für die SPD. Für die Grünen bedeutet das einen großen Umbruch. Sie waren wieder mit Tarek Al-Wazir in diese Landtagswahl gestartet, zum 6. Mal.
Aber bei mir ist dieses Mal ja was ganz Neues dabei. Ich bin das erste Mal Ministerpräsidentenkandidat. Und diesen Dreikampf um die Staatskanzlei, den meinen die Grünen ernst, den meine ich ernst. Und insofern ist das schon was ganz Besonderes und Neues.
Mit diesem Anspruch waren die Grünen in den Wahlkampf gestartet und mussten sich am Wahlabend dann hinter CDU, AfD, SPD auf Platz 4 wiederfinden. Und nun auch in der Opposition. Dieser Wechsel von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wird schwer, sagt Politikwissenschaftler Hubert Kleinert, der vor 20 Jahren für die Grünen im Bundestag saß und hessischer Landesvorsitzender der Grünen war.
Man kann ja auch nicht einfach plötzlich dann wieder anfangen, das, was man gestern selber gemacht hat, lautstark zu kritisieren. Das ist immer ein Problem für Parteien, die aus der Regierung wieder in die Opposition kommen. Ich denke, die Grünen werden sich da doch nicht leicht tun. Und ich denke, dass sich das sicherlich dann auch personalpolitisch bemerkbar machen wird.
Damit verbunden auch die Frage, wie es für Tarek Al-Wazir weitergeht, der nun schon seit über 30 Jahren Landespolitik macht. 10 Jahre davon als Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister. Ob er den Posten des Fraktionsvorsitzenden übernimmt, Vizepräsident des Landtags wird oder am Ende doch etwas ganz anderes macht, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.
10 Jahre schwarz-grüne Koalition, das ist jetzt Geschichte. Denn Wahlsiegerin CDU will künftig mit der SPD eine Regierung bilden. Infos dazu hatte Ariane Focke. Ja, und in diesen 10 Jahren lag vor allem den Grünen auch die Verkehrswende am Herzen. Doch von der scheinen wir noch weit entfernt zu sein. Denn wer zum Beispiel in Hessen ein Elektroauto fahren will, der wird, je nach Region, kaum eine Ladestation finden. Woran das liegt, darüber haben wir vor dieser Sendung mit Roman Warschauer gesprochen. Roman, schauen wir doch erst einmal auf die Situation bundesweit. Da gab es ja zuletzt tatsächlich eine positive Entwicklung in Sachen Ladestationen für E-Autos. Inwiefern?
Ja, man muss sagen, wirklich ein ziemlich kräftiger Zuwachs in einem halben Jahr. Also von Anfang dieses Jahres bis Stichtag war der 1. Juli, ist die Zahl der Ladepunkte bundesweit um mehr als 20% gewachsen. Also das sind dann öffentlich zugängliche Ladepunkte am Straßenrand, am Supermarkt, Parkplatz und so weiter. Insgesamt waren es jetzt zuletzt eben 97.000 von diesen Ladepunkten deutschlandweit. Und das hat dann auch dazu geführt, dass erstmals wieder das Verhältnis, wie viele E-Autos müssen sich einen Ladepunkt teilen, gesunken ist. Es waren mal 23 Autos, jetzt sind es 21 Autos.
Und wie schneidet Hessen da ab?
Also bei diesem Zuwachs, der ist hier in Hessen nicht ganz so stark ausgefallen, aber auch immerhin noch gut 16%. In diesem halben Jahr sind es rund 1000 Ladepunkte mehr geworden. Und schauen wir uns hier diesen Wert an, wie viele E-Autos kommen auf einen Ladepunkt, dann liegt Hessen mit 28,1, allerdings auf dem vorletzten Platz. Anders sieht es beispielsweise in Sachsen aus, das ist führend mit gerade mal 13,9 oder ungefähr 14 Autos auf so einen Ladepunkt. Aber dann muss man natürlich auch ein bisschen sich die Zahlen genauer anschauen. Und in Hessen gibt es zum Beispiel deutlich mehr Elektroautos als in Sachsen. Und nicht nur absolut, sondern auch der Anteil an der Gesamtflotte. Da ist auch der Elektroanteil in Hessen höher. Also das erklärt dann auch so ein bisschen diese Unterschiede.
Nun sind diese Ladepunkte ja nicht gleichmäßig in Hessen verteilt. Wo sieht es denn für E-Autofahrer gut aus und wo sieht es eher schlecht aus?
Ziemlich gut schneidet seit einigen Jahren der Kreis Groß-Gerau ab. Und das liegt im Wesentlichen an Rüsselsheim. Allein da gibt es fast 800 Ladepunkte. Das ist zum Beispiel deutlich mehr, als es in Frankfurt gibt oder in Wiesbaden gibt an öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Das liegt auch an Opel. Die haben Teile ihres Firmengeländes zur Verfügung gestellt, dass dort Ladeparks, ganze Ladefarmen, spricht man davon, entstehen können. Die sind aber auch tatsächlich für jedermann zugänglich. Und dann liegt eben in Groß-Gerau der Wert nur bei 6,5. Ganz schlecht schneidet aber zum Beispiel wiederum Wiesbaden ab mit über 150. Die haben aber auch, und da muss man sich wieder die Zahlen anschauen, die absolut höchste Zahl an E-Fahrzeugen in Hessen. Also man muss immer so ein bisschen genauer hingucken, auch wenn man zum Beispiel in den ländlichen Raum schaut, die schneiden auch nicht immer so super gut ab, sondern auch häufig unter dem Bundesschnitt. Aber da muss man natürlich auch sagen, im ländlichen Raum kann man davon ausgehen, dass die Leute wahrscheinlich eher weniger öffentliche Ladesäulen brauchen, weil man davon ausgehen kann, da wohnen mehr Leute im Eigenheim und können dann zum Beispiel bei sich selbst laden.
Im bundesweiten Vergleich hinkt Hessen hinterher in Sachen Ladestationen für E-Autos. Roman Warschauer hat uns darüber informiert. Der Nahostkonflikt ist längst auch bei uns angekommen und er betrifft auch viele deutsche Schulen. Denn dort fehlen den Lehrern oft die Kapazitäten oder auch das Wissen, um das Thema angemessen behandeln zu können, das die Gefühle bei vielen Schülern hochkochen lässt wie kaum ein anderes. Diese Lücke wollen die Deutsch-Palästinenserin Joanna Hussan und der Deutsch-Israeli Shai Hoffmann mit ihren sogenannten Trialog-Workshops füllen. Seit dem 7. Oktober werden sie mit Anfragen von Schulen in ganz Deutschland überflutet. Und HR-Reporterin Alicia Lindhoff hat die beiden begleitet bei einem Einsatz in der Offenbacher Marienschule.
Sehr gut. Also, und das ist der Grund, warum wir glauben, dass der einzige Zugang, über diesen Konflikt zu reden, jetzt nicht der ist, mit euch über Fakten zu sprechen, wann war wer dort vor Ort als erstes und so weiter, sondern es geht jetzt darum, mal zu gucken, was macht es mit euch.
Kurz wirken die fast 50 Neuntklässlerinnen, denen Shai Hoffmann gerade diese Frage gestellt hat, überfordert. Darüber reden, welche Gefühle der Nahostkonflikt in ihnen auslöst, in der Schule, dann gehen nach und nach Hände in die Luft. Die Mädchen sind verwirrt, traurig, schockiert. Auf TikTok sehen sie grausame Bilder von toten Kindern, hauptsächlich in Gaza. Hintergrundwissen aber fehlt den meisten. Viele haben beispielsweise noch nie etwas von der Hamas gehört. Joanna Hassoun und Shai Hoffmann geben zwar einen kurzen Überblick über die komplexe Geschichte, stellen hier und da auch Dinge richtig, aber im Zentrum steht heute nicht die Informationsvermittlung.
Unser Konzept ist in erster Linie, dass wir zuhören, dass wir die jungen Menschen ernst nehmen, dass wir ihnen Raum geben für ihre Gefühle, für ihre Emotionen, weil die sind ja da. Und wenn wir sie auch in diesem Kontext, in diesem Schulkontext nicht auffangen, wenn wir ihnen nicht den Raum geben, dann überlassen wir sie eigentlich den Hetzern, wir überlassen sie den Social Media, wir überlassen sie der Straße. Die Botschaft ist auch, Kontroversen auszuhalten.
Und um Kontroversen kommt man aktuell wohl nicht herum. Eine Schülerin will wissen, warum in Deutschland Israel-Flaggen an den Rathäusern hängen, während Pro-Palästina-Demos zum Teil verboten werden. Ein anderes Mädchen erzählt, dass ihr Lehrer eine Diskussion abgebrochen habe, als sie ihre Meinung zum Konflikt sagen wollte. Joanna Hassoun und Shai Hoffmann hören solche Geschichten immer wieder, gerade von muslimischen Jugendlichen. Und auf TikTok, dem wichtigsten Medium der Jugendlichen, ist die Diskussionskultur im Moment auch ziemlich vergiftet, erzählt eine 15-Jährige.
Es gibt auch viel Hate, weil jeder hat eine verschiedene Meinung, deswegen ist es halt schwer auf Social Media so zu wissen, was jetzt richtig, was ist falsch und so.
Mit Shai Hoffmann und Joanna Hassoun fühlt es sich für sie viel besser an.
Dass wir auch so offen reden konnten und damit wir halt uns jetzt nicht fühlen, ja, wenn ich das jetzt sage, werden jetzt vielleicht denken, warum ist sie jetzt für die oder für das, also ich fand's halt, ja, gut.
Dabei könnte man bei den beiden gut verstehen, wenn sie wütend auf unreflektierte Äußerungen zum Konflikt reagieren. Shai Hoffmanns Familie lebt in Israel, Joanna Hassoun ist in einem libanesischen Flüchtlingscamp geboren und bangt um Freunde in Gaza. Beide sind ganz nah dran und das ist Teil ihres Konzepts. Die Schülerinnen beeindruckt das Miteinander der beiden.
Es war auch schön, beide Nationalitäten zusammenzusehen und diese Teamarbeit und so. Das war mal schön, jetzt zu dieser Zeit das zu sehen.
Seit dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober wird das deutsch-israelisch-palästinensische Duo mit Anfragen von Schulen aus ganz Deutschland überflutet. Dauerhafte Förderung aber fehlt bisher, wie bei vielen ähnlichen Projekten. Den Workshop in Offenbach finanziert einmalig die Landeszentrale für politische Bildung. Schei Hoffmann erwartet von der Politik jetzt ein Umdenken.
Definitiv den Bundeshaushalt wieder aufstocken. Vielleicht sogar ein Sondervermögen, Antisemitismusprävention, politische Bildung, Kampf gegen jegliche Menschenfeindlichkeit, Kampf gegen antimuslimischen Rassismus. Wir brauchen jetzt ganz klare Botschaften an diejenigen, die an Schülern und Schülerinnen dran sind, die unter prekärsten Bedingungen schon Jahre arbeiten. Und nämlich hier, wir sehen euch, eure Arbeit ist wichtig. Nehmt das Geld, baut nachhaltige Strukturen auf und sorgt dafür, dass unsere Gesellschaft wieder zusammenfindet.
Denn eins ist für ihn klar, die Lücke, die gerade an den Schulen sichtbar wird, können zwei Privatleute wie Sie beide nicht alleine füllen.
Wie wirkt sich der Nahostkonflikt in Hessens Schulen aus? Alicia Lindhoff ist dieser Frage nachgegangen. Tennis für alle. So lautet das Motto des Tennisclubs Laubach. Das ist ein kleiner Verein aus Mittelhessen und der zeigt, Inklusion kann ein Mehrwert für alle sein, für Menschen mit und ohne Behinderung. Dafür hat der Verein jetzt auch den Hessischen Sozialpreis erhalten und Mia von Hirsch stellt uns den Tennisclub Laubach mal vor.
Gelbe Bälle fliegen über Netze, das Quietschen von Sportschuhen und Rollstuhlreifen schallt durch die Sporthalle bei Gießen. Es ist Trainingszeit beim Tennisclub Laubach. Vereinsmitglieder verschiedener Altersgruppen spielen gegeneinander. Mit dabei Sven Klippert.
Also es ist hier grundsätzlich im Kreis Gießen und auch in der Umgebung sehr schwierig, Sport zu finden, wo man mit Handicap teilnehmen kann, egal sei es jetzt Tennis, Basketball, was auch immer. Und ich habe das dann durch Zufall erfahren, dass der TC Laubach plant, Leute mit Handicap zu integrieren und bin dann dazu gekommen.
Das ist jetzt 3 Jahre her. Seitdem ist der 37-jährige Rollstuhlfahrer Teil des Vereins und Tennisfan. Das Projekt habe einen richtigen Tennisboom in der Region ausgelöst, erzählt Klippert. Der 37-Jährige rührt selbst immer wieder die Werbetrommel für den Verein. Dabei stand der Tennisclub Laubach noch vor ein paar Jahren kurz vor dem Aus. Dirk Oswald ist beim Tennisclub für das Projekt Tennis für alle zuständig und erinnert sich.
Naja, es war so, dass irgendwie der Verein ziemlich überaltert war von seiner Mitgliederstruktur und es gab dann dadurch wenig Angebote, wenig Mannschaften, wenig gesellschaftliches Vereinsleben. Und so ist der Verein eben so langsam dahingesiecht, ne? Und wäre noch 1-2 Jahren jetzt wahrscheinlich auch dann irgendwie kaputt gewesen.
Der Verein probierte etwas ganz Neues aus und lud Menschen mit Behinderung auf den Tennisplatz ein. Anfangs habe es Vorbehalte gegeben, erzählt Oswald. Denn der kleine, ländliche Verein habe weder Vorerfahrung mit inklusivem Sport noch speziell ausgebildete Trainer oder gar barrierefreie Anlagen gehabt.
Man hatte noch nie vorher Menschen mit Behinderung im Rollstuhl oder Menschen mit einer geistigen Behinderung auf dem Tennisplatz gehabt. Ja, und hat gesagt, ja, geht das denn überhaupt? Und wie ist denn das mit Versicherungen? Und wie ist das mit Barrierefreiheit? Und wie ist das mit unseren Sandplätzen, wenn da plötzlich Rollis drauf fahren?
Aber die Vorbehalte hielten nicht lange an.
Nachdem wir gesagt haben, wir probieren das einfach mal und die Menschen dann gekommen sind, dann gab es eine große Offenheit und die Barrieren so in den Köpfen und Herzen, die sind ziemlich schnell gefallen.
15 Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung engagieren sich derzeit aktiv im Tennisclub Laubach. Insgesamt zählt der Verein mittlerweile 260 Mitglieder. Vor dem Start des Inklusionsprojekts waren es nur 60. Dirk Oswald freut das.
Da war das Miteinander sofort eigentlich da, ne? Und der Verein ist wirklich aufgeblüht. Wir haben jetzt ein super tolles Vereinsleben wieder.
Findet auch die Jury des Hessischen Sozialpreises und ehrt den Verein dieses Jahr für sein Engagement mit dem ersten Platz und einem Preisgeld von 8.000 Euro.
Der Hessische Sozialpreis geht in diesem Jahr an den Tennisclub Laubach in Mittelhessen. Dort sind alle Tennisspieler willkommen, ob mit oder ohne Handicap. Infos dazu hatte Mia von Hirsch. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Anna Magel und die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf hessenschau.de.